Je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, sind wir mit der Weihnachtsgeschichte vertraut oder auch nicht. Die Zahl der Menschen steigt ja, die die Zusammenhänge von Weihnachten nicht mehr kennen und nicht gar nicht wissen, worum es da geht. Sabine und ich waren vor x Jahren mal in der Adventszeit, weil es schön preisgünstig war, für eine Woche auf Zypern. Die Insel ist ja zweigeteilt, der Süden ist griechisch geprägt, also christlich geprägt. Der Norden ist schon lange türkisch besetzt und türkisch geprägt. Und das war das erste Mal, dass wir in unserem Leben mal in einem muslimisch geprägten Land waren oder in einem Landesteil, muss man da ja vielleicht besser sagen. Und wir haben uns gedacht, wie wird man da eigentlich irgendwas von Weihnachten merken? Und interessanterweise, ich würde mal sagen, fast mehr los als bei uns, was Weihnachten angeht, Jingle Bells und was weiß ich, Santa Claus als aufblasbarer Luftballon oder keine Ahnung, es war tierisch der Bär los. Unglaublich viel Weihnachtsdeko, unglaublich viele Dinge, die an Weihnachten erinnern und irgendwann sagt man, er ist irgendwie weihnachtlich, aber ohne Jesus. Und nachdem man das so ein bisschen im Moment realisiert hatte, sagt man, na, wenn man bei uns guckt, ist so viel anders auch nicht. Also Weihnachten, ne, mit allem Drum und Dran und was man sich nur denken kann und Weihnachtsmärkte, aber Weihnachten ohne Jesus. Aber je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, ist das vielleicht bei dem einen oder anderen hoffentlich auch ein bisschen anders bei uns. Wir können Weihnachtstexte förmlich mitsprechen. Und wir probieren das jetzt mal, machen wir ganz selten. Und ich bin eigentlich kein Fan von solchen Sachen, die Gemeinde soll dann und so weiter. Aber heute machen wir es mal. Lukas 2, Vers 14, ich lese erst mal Vers 13 und dann ergänzt ihr langsam und wenn es geht, gemeinsam Vers 14. Warum nicht wir das so machen, das erkläre ich später. Also Vers 13, und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen. Okay, nicht schlecht. Und den zum Schluss war es ein bisschen unsicher und den Menschen ein Wohlgefallen. Komisches Deutsch, ne? Irgendwie, die meisten von euch haben, so wenn ich das richtig weiß, und den Menschen ein Wohlgefallen gesagt. Das ist auch kein Wunder, wenn dann seid ihr mit Luther so 1956 und 1984 und was nicht alles aufgewachsen. Diesen Text kennt ihr dann und ihr sagt mit den Menschen ein Wohlgefallen. Obwohl das eigentlich heute etwas anders heißt und warum das so ist, das erkläre ich auch gleich. Also was bedeutet diese, sagen wir mal, etwas merkwürdige Wendung, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und dann entweder und den Menschen ein Wohlgefallen und jeder, der mal Deutsch hatte im Unterricht, der sagt, mein Deutschlehrer würde wahrscheinlich rot anmarkern, schlechtes Deutsch, nicht so richtig verständlich oder wie man es heute in der neuen Luther-Übersetzung liest, und den Menschen seines Wohlgefallens. Auch nicht ganz leicht. Aber das ist ein zentraler Weihnachtstext, der es nicht so leicht gehabt hat, weil man eigentlich eher immer auf die anderen so menschlich nachvollziehbaren, gut verständlichen Dinge geschaut hat. Also Josef und Maria mussten nach Bethlehem gehen. Maria war schwanger, keine einfache Sache, wenn man schon in vorgerückter Schwangerschaft ist. Bethlehem dann kein Platz in der Herberge angesichts der Volkszählung. Maria gebar ihr Kind irgendwo in einem Stall, in einer Höhle. Sie wickelte dieses Kind in Windeln, legte es in einer Futterkrippe. Und das ist alles ganz zwar einfach und schlicht, aber irgendwie nachvollziehbar. Mütter können mitempfinden, was das bedeutet, unter solch schwierigen Bedingungen ein Kind zu gebären. Und dann waren da ein paar Hirten auf den Feldern und denen erschien mitten in der Nacht, ohne dass das angekündigt war, ohne dass es in irgendeiner Form vorher vielleicht erkennbar war, der Engel des Herrn. Also ein guter Botschafter, der eine gute Nachricht bringt und diese Nachricht ist, Christus der Herr, euch ist heute der Heiland geboren, es ist Christus der Herr, heute Nacht in Bethlehem. Also muss man sich mal vorstellen, so in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, nichts erwartet, mitten im Job, Nachtschicht schieben. Es gibt angenehmere Sachen und mit einmal erscheint ein Engel Gottes. Und dann öffnet sich irgendwie, wie auch immer man sich das vorzustellen hat, die himmlischen Herrscher, der Himmel öffnet sich und alle preisen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Der Vers 14, den ihr eben gerade auswendig zitiert habt, der hat es nicht so ganz leicht gehabt in der Weihnachtsgeschichte. eben weil dieses Menschliche drumherum ist irgendwie besser nachzuvollziehen, man findet einen leichteren Zugang dazu. Aber wer vermag sich schon die himmlischen Heerscharen vorzustellen? Wie mag das gewesen sein? Also, wir wollen uns um Vers 14 mal ganz besonders kümmern und wir schauen uns diesen Vers gemeinsam an. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. So habt ihr vorhin das wiedergegeben, das ist alte Luther-Übersetzung. Heute bei der neuen Luther steht Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das hat einen ganz kleinen, tiefen theologischen Grund, den ich nachher erkläre. Aber wir wollen diesem Vers mal nachspüren, weil er offensichtlich so zentral und bedeutsam ist, dass, und das könntet ihr nicht mit vielen Bibelversen gemeinsam im Chor, weil ihr den nachsprechen könnt, viele von uns jedenfalls. Das waren ja nicht nur Einzelne, die das konnten. Also, den Menschen ein Wohlgefallen. Wer hat schon mal das Weihnachtsorium von Bach mitgesungen? Gesungen nicht, aber gehört sich. Ah, da ist jemand, wow, super. Also, und den Menschen ein Wohlgefallen, Ehre sei Gott, ne, ganz berühmte Kantate, der hat auch den alten Luther genommen und viele andere, die die Weihnachtsgeschichte vertont haben, haben diesen Vers nach dem alten Luther genommen, Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Aber es ist schwer verständlich. Ich finde es nicht leicht. Es gehört für mich zu den Formulierungen der Bibel, die ich schon als Kind kennengelernt habe und immer gedacht habe, wenn ich das gehört habe, was meint denn das? Und den Menschen ein Wohlgefallen. Aber schön der Reihe nach. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Mit diesem Satz beginnt, wenn man so will, eine neue Zeitrechnung. Und zwar später im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat gesagt, das ist so ein neuer Ansatz in der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen, dass man sogar eine irdische Zeitrechnung danach neu begonnen hat, die Geburt Jesu, wobei man gar nicht ganz genau weiß, nach unseren historischen Maßstäben, wann die gewesen ist, auf das Jahr Null. Und da hat man begonnen, die Zeit neu zu rechnen. Mit diesem Satz erfüllen sich Prophetien. Also wenn man im Alten Testament liest, dann stellt man bei den Propheten fest, ob es Jesaja oder Jeremia oder Micha oder wer auch immer war, die haben das alle schon Jahrhunderte vorher, irgendwie Teile davon oder wie auch immer vorhergesagt, dass da was nur was da passieren wird. Micha zum Beispiel hat den Ort vorhergesagt, du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir wird kommen der und so weiter, in Micha 5, Vers 1. Und dann zieht der Himmel, ich sag mal, alle Register, es öffnet sich sozusagen der Himmel in irgendeiner Form zu einem unglaublichen Fortissimo, würde man musikalisch sagen. Und die Himmel, die himmlischen Heerscharen stimmen dieses gewaltige Loblied an. Also alleine diese Szenerie, wie immer man sich das vorzustellen hat, macht deutlich, jetzt beginnt etwas völlig und anderes und ganz, ganz Neues. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wir heute insgesamt in unserem Land, würde ich sagen, hören ganz besonders auf diesen Halbsatz Friede auf Erden. Weihnachten, so wird allgemein gesagt, ist das Fest des Friedens. Vielleicht ergänzen wir noch der Liebe und des Friedens. Und in den nächsten Tagen werden Präsidenten und Könige und Königinnen und wer auch immer werden zum Frieden in der Welt aufrufen und werden Friedensappelle über die Medien in alle Welt verbreiten. Das Fest des Friedens, das ist so das, was in dieser Welt am ehesten wahrgenommen wird. Aber es beginnt anders. Es beginnt mit dem, und wir wollen uns diese drei Halbsätze anschauen, Ehre sei Gott in der Höhe. Es gibt ein Weihnachtslied, Gloria in Excelsis Deo, das ist die lateinische Variante dieses Ehre sei Gott in der Höhe. Wenn wir heute von Ehre sprechen oder davon jemanden zu ehren, dann hört sich das nach unserem Sprachgebrauch so Tick altbacken an, finde ich jedenfalls. Ehre ist so ein Wort, das ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Obwohl man es vermutlich in ganz vielen Gottesdiensten gebraucht, in Gebeten gebraucht, in Lesungen gebraucht. Wenn ihr eine Konkordanz, also das ist ein Buch, wo man biblische Vokabeln herausnimmt und dann sehen kann, wie oft die in der Bibel stehen und wo sie stehen, dann stellt man fest, dass dieses Wort Ehre ganz, ganz häufig vorkommt und immer, fast immer in Bezug auf Gott. Ehre sei Gott in der Höhe. Und es stellt sich ja die Frage, wie ehre ich denn Gott? Wie mache ich das denn? Also wer von euch verheiratet ist, der hat irgendwann mal vor einem Traualtar gestanden. Dann habt ihr einem Satz zugestimmt, beziehungsweise ihm sozusagen vollmundig zugestimmt, der lautete vielleicht so: Ich will dich lieben, achten und ehren. In guten und in bösen Tagen, bis dass der Tod uns scheidet. Und wenn es nicht genauso formuliert war, dann war es sinngemäß vermutlich sehr ähnlich. Ich will dich lieben, achten und ehren. So oder ähnlich haben Ehepaare, die vor dem Trauertag standen, versprochen, dass sie miteinander umgehen werden. Das ist schon ein cooles Versprechen. Ich will dich lieben, achten und ehren. Und wie geht das? So, liebe Ehepaare, ich hoffe, ihr habt alle gute Ideen und die Weihnachtszeit bietet ja die Chance, nochmal eine gute Praxis zu entwickeln, wie du deine Frau oder deinen Mann lieben, achten und ehren kannst. Wie macht man das denn, ehren? Also bei Ehren spielt irgendwie mit, so ich Liebe spielt mit Wertschätzung, Hochachtung, dass du dann eine Prioritätsperson in meinem Leben, die irgendwie wichtiger ist als alle anderen, obwohl die anderen ja auch wichtig sind, aber irgendwie so eine erste Stellung in meinem Leben hat. Lieben, achten und ehren. Und hoffentlich nicht nur mit flotten Worten wie hier am Sonntagvormittag, sondern dann eben auch im Alltag. Aber heute am Weihnachtstag oder auch kurz vor Weihnachten, 4. Advent, ist ja keine Paarberatung dran. Und die menschlichen Ideen, wie man Ehren zwischen Menschen macht, das ist dann mal auf einem anderen Tag vielleicht denkbar. Aber wir können das vielleicht auf Gott übertragen. Wenn du als Ehepartner dir darüber Gedanken machst, wie du deine Ehepartnerin, deinen Ehemann, Ehefrau ehren kannst, das ist bei Gott vielleicht gar nicht so viel anders. Kommunikation, ganz großes Thema zwischen Eheleuten. Zeit miteinander verbringen. Genau zuhören, was liegt dem anderen auf dem Herzen, so an sein oder ihr Herz möglichst nah rankommen. Und da man ja im Alten Testament spätestens gelernt hat, von Gott auch sehr menschlich zu sprechen, ist das vielleicht bei Gott gar nicht so viel anders. Und die Bibel sagt, wir sind geschaffen, um Gott zu ehren, um ihn zur Priorität in unserem Leben zu machen. Du lebst um seinetwillen, zu seiner Ehre, für seine Ziele, zu seiner Freude. Das ist die tiefe Grundrichtung unseres Lebens. Gott die Ehre geben, das heißt auch, ich räume ihn den Platz ein, der ihm zusteht, den Spitzenplatz, den Ehrenplatz. Und Gott will in deinem und in meinem Leben den ersten Platz einnehmen und das nicht nur am Sonntag, auch nicht nur an Weihnachten, sondern im ganz normalen Alltag. Ehre sei Gott in der Höhe, das heißt so für mein Empfinden, hören wir auf, uns um uns selbst zu drehen. Lassen wir Gott den Mittelpunkt unseres Lebens sein. Du wirst merken, wie gut dir das tut, wenn du dein ganzes Leben in Beziehung zu Gott setzt. Alle deine Lebensbezüge, dein Alltag, dein Sonntag, deine Beziehung, in denen du stehst und. Ehre sei Gott. Das heißt, lebe so, dass andere durch dich auf Gott hingewiesen werden. Die Ehre Gottes muss uns ein Herzensanliegen sein. Gott ist groß, er ist allmächtig, er ist heilig und trotzdem liebt er uns, dich und mich. Und Gott gehört die Ehre in unserem Leben. Und wir sagen im Vater unser, dein Wille geschehe. Und das soll auch so sein, das gehört zur Ehre Gottes, dass sein Wille in unserem Leben geschieht. Also Gott die Ehre geben heißt so viel wie seine Herrlichkeit und seine Macht anerkennen und ihm den ersten und den besten Platz in unserem Leben einräumen. Ehre sei Gott in der Höhe. Das alles spielt in diesem Satz mit. Und angesichts dessen, was in Bethlehem passiert, Gott kommt zu uns, er bleibt nicht weit weg irgendwie, sondern er wird einer von uns, da antworten die Engel mit diesem Fortissimo-Chor, Ehre sei Gott in der Höhe. Zweiter Halbsatz, und Friede auf Erden. Jesus hat ja Hebräisch oder besser gesagt Aramäisch, das ist eine Art hebräischer Dialekt gesprochen, und wenn die sich den Frieden wünschten, dann wünschten sie sich das mit dem Wort, das wir alle kennen, Shalom. So verabschiedet und begrüßt man sich noch heute in Israel und am Sabbat begrüßt man sich mit Shabbat Shalom. Shalom ist aber viel mehr als eine Begrüßungsformel für einen Juden, also so wie wir Hallo oder Guten Tag sagen. Shalom geht viel tiefer. Shalom bedeutet ursprünglich in der Wortbedeutung Vervollständigung. Das heißt, die Bedeutung im Hebräischen ist viel breiter, als es unser deutsches Wort Frieden zum Ausdruck bringt. Shalom bezeichnet so etwas wie ein umfassendes Wohlergehen in allen meinen Lebensbereichen, körperlich, physisch, psychisch, sozial und auch geistlich. Es ist sozusagen ein optimaler Zustand des Wohlergehens, des Friedens mit mir, in mir selbst und mit anderen. Im Hebräischen fragt man, wenn man wissen will, wie es jemandem geht, Maschlomcha. Wie ist dein Wohlbefinden? Das ist eine interessante Frage. Wir sagen, wie geht's dir? Denken gar nicht drüber nach. Wie ist dein Wohlbefinden? Da schwingt Gesundheit, Sicherheit, Frieden, Unversehrtheit, Ruhe, all das schwingt da mit. Shalom hat dann auch nicht nur eine individuelle Bedeutung so für das Leben eines Menschen allein, sondern man fragt, wenn man nach dem Frieden fragt, nach dem Shalom fragt, nach dem Kollektiven, nach dem gemeinschaftlichen Wohlergehen. Menschen sind immer eingebunden in Beziehungen und es geht darum, diesen Shalom-Frieden in all dem zu erleben. Shalom ist in diesem Sinne auch untrennbar verbunden mit dem Vertrauen auf Gott, dem Schöpfer, dem Erhalter der Welt, weil ich weiß, das, was ich an umfassendem Wohlergehen mir selbst und anderen wünsche, das kann ich gar nicht selbst produzieren, sondern das hat mit meiner Gottesbeziehung zu tun, das hat mit meiner Vergangenheit zu tun. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das schenkt Lebenszufriedenheit. Und wenn ihr dieses Wort mal teilt, dann stellt ihr fest, in der Lebenszufriedenheit steckt das Wort Frieden drin. Schenkt Lebenszufriedenheit auch in der Gegenwart und lässt Menschen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Also Shalom, Friede auf Erden, ist was ganz Umfassendes. Und für jeden von uns sieht es dann ein bisschen anders aus, wie dieser Friede auf Erden, den die Weihnachtsgeschichte möglich macht, aussieht. Also ob wir Lehrer sind, Firmeninhaber, Politiker, Mütter, Väter, Reinigungskräfte, Ärzte, Geistliche, wie immer unser Job ist in dieser Welt, sie alle, diese Menschen haben einen Einflussbereich und in diesem Einflussbereich soll sich der Shalom Gottes ausbreiten. Das reicht von meiner Ehe und meiner Großfamilie bis hin zu meinem beruflichen Kontext und einige wenige von uns haben vielleicht auch eine Profession, wo sie im öffentlichen Leben irgendwie wahrgenommen werden. Und in all diesen Bereichen soll ich dafür sorgen, dass der oder dafür Impulse liefern, dass dieser Shalom Gottes ausgebreitet wird. Friede auf Erden. Das ist durch Jesus möglich geworden und ist Gottes ausdrücklicher Wille für diese Welt. Da sagst du vielleicht, Frieden ist möglich? Schau dir doch diese Welt an. Das ist doch Fantasterei, dazu sagen, Frieden ist möglich geworden. In dieser Welt geht es drunter und drüber an so vielen Stellen. Und klar, Friede ist nicht einfach da, sondern Menschen, die unter der Herrschaft Jesu Christi leben und diese Herrschaft Jesu Christi anerkennen, die sollen Menschen des Friedens sein und sollen in ihrem Leben Frieden ausbreiten. Voraussetzung also, dass Friede möglich wird, ist, dass Jesus Herr ist. So, jetzt fang mal über deinen persönlichen Kontext an nachzudenken. Also manchmal geht es ja schon in der allerengsten Familie los, wo ich spüre, dass Frieden nicht einfach ist. In der Ehe, in dem kleinen Familienkontext, aber dann erst recht in dem größeren Familienkontext, wo sie bestimmte Leute sich nicht auf den Pelz gucken können und wo alles so schwierig ist. Und da kommt die Weihnachtsgeschichte und von den Engeln im Chor wird verkündet vom Himmel Frieden auf Erden. Und das hat mit diesem Kind zu tun, mit diesem Kind, was da gerade im Stall nebenan geboren wird. Ist irgendwie schon strange, wenn man sich das so mal vor Augen führt. Aber wir sehen natürlich aus einer anderen Perspektive. Wir wissen, was aus diesem Kind geworden ist. Und das heißt doch auf Deutsch, in deinen Lebenszusammenhängen, in meinen Lebenszusammenhängen soll Friede entstehen, Shalom entstehen. Ich soll selber einer sein, der diesen Frieden pusht und voranbringt und stiftet, aber genauso ihn ausbreiten, eben da, wo immer es möglich ist. Also denk mal an alle deine persönlichen Lebenskontexte, inklusive an das Großraumbüro, in das du arbeitest und wo überall Spannungen auftreten können. Frieden auf Erden gilt den Menschen, die ja Jesus Herr sein lassen. Aber dann bitteschön soll Weihnachten auch was verändern und nicht nur eine süßliche Botschaft irgendwie über die Krippe sein. Ich glaube, dass es zutiefst Lebensqualität ist, die mit diesem Engel, mit dieser Aussage des Engelchors verbunden ist. Lebensqualität nämlich versöhnt und in Frieden zu leben. Und wenn Gott das schenkt, dann ist mehr geschenkt als alle Reichtümer dieser Welt, wenn wir versöhnt und in Frieden leben können. Und die Engel posaunen das mit aller Kraft vom Himmel runter. Jetzt ist Frieden auf Erden möglich. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Und dieser Schalom ist dann vielleicht sozusagen das, sage ich mal so, das irdische Spiegelbild der Herrlichkeit, der Ehre Gottes. Nämlich, wir sollen Gott die Ehre geben und gleichzeitig so leben, dass das in unserem Leben passiert, dass sein Tun vom Himmel sich sozusagen in unserem Leben irgendwie zu spiegeln beginnt. Ehre sei Gott in der Höhe, er ist in der Mitte und Friede auf Erden. Also Gott loben, Gott ehren und im Frieden leben, beides gehört unlöslich zusammen. Und wenn es nicht bei einem halbierten Weihnachtsfest bleibt, dann ist das eben vielleicht der wichtigste Weihnachtswunsch überhaupt, Gott die Ehre zu geben und mit Menschen in Frieden zu leben. So, nun bei den Menschen seines Wohlgefallens. Also schauen wir uns das nochmal an. Der alte Luther hat dieses komische Deutsch benutzt und hat gesagt, und den Menschen ein Wohlgefallen. Und Bach hat es vertont und viele andere auch. Und bei den Menschen seines Wohlgefallens heißt es heute. Warum? Hat man das einfach angeglichen? Halbe Minute kleiner theologischer Exkurs. Das, was man nämlich Textkritik nennt in der Theologie. Das heißt ja, wir haben biblische Abschriften und daraus entwickelt sich der biblische Text. Und Wohlgefallen ist ein Wort, was heißt Eudokia. Das habe ich schon manchmal gesagt, die Vorsilbe Eu bedeutet immer gut. Ne? Eukalyptus oder was weiß ich, irgendwie solche Sachen. Also gut, eine gute Ehre, wenn man so will, gutes Lob, Dokia, Doxa, die Ehre, das alles steckt dahinter. Und es gibt es in den biblischen Texten, in den vielen Abschriften, die man gefunden hat, einmal Eudokia als Nominativ und einmal Eudokia, und dann ist ein S, ein Sigma im Griechischen hinten dran, als Genitiv. Und der Luther hatte halt Handschriften, er hat ja vor 500 Jahren übersetzt, Handschriften vor der Nase, die Eudokia als Nominativ hatten. Aber im Laufe der Jahrhunderte hat man viele entscheidende Schriftfunde, sind erst im 18., 19. Jahrhundert gemacht worden. Es werden, by the way, bis heute, insbesondere in wüstenähnlichem Umfeld, wo sehr trockene Luft ist, immer noch biblische Texte gefunden, nicht mehr dramatisch viele, aber wie auch immer. Und da hat man eben viele Texte dann mittlerweile gefunden, wo dieses Wort im Genitiv war. Und deswegen wird in den heutigen Bibelübersetzungen durchaus richtig und, wie ich finde, viel verständlicher gesagt, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Da ist dieses Sigma, dieses S am Eudokia hinten dran. Und so ändern sich dann eben auch mal vielleicht eine Übersetzung des biblischen Textes. So ist das also gemeint. Wohlgefallen. Ich dachte, was für ein tolles Wort, wenn man das mal so sich durch Kopf und Herz gehen lässt. Wohlgefallen. Clemens, ich habe an dir Wohlgefallen. Ich könnte ja sagen, du bist ein toller Typ, ist auch schön. Ne? Oder Adi, Wohlgefallen, das ist schon cool. Also es ist so... Ich finde, man kann es fast gar nicht besser sagen irgendwie, ne? Als wenn jemand das so sagt. Und wenn Gott mir sagt, er hat an mir Wohlgefallen, hat schon was, ne? Hat er das denn? Sind wir denn gemeint? Also Ausleger sind gekommen und haben gesagt, bei den Menschen seines Wohlgefallens, ja, welche auserwählte Elite ist denn da jetzt gemeint? Die Menschen seines Wohlgefallens. So die ganz frommen, die irgendwie ganz besonders gut begriffen haben, die, keine Ahnung, irgendwelche super frommen Sachen machen, sind das die Menschen seines Wohlgefallens? Ich würde sagen, gucken wir doch mal, wem dieses Wort zuerst gesagt wurde. Und das waren nun mal, jeder weiß es, die Hirten auf dem Feld. Und die Hirten auf dem Feld, ich meine, ich laufe mit dem Bild eines Hirten, so mit einem so nostalgischen Bild in mir rum. Ich bin ja 10 Jahre, haben wir an der Elbe gelebt. Und an der Elbe gab es eine Menge Schafherden auf den Deichen. Und dann, wenn überhaupt ein Hirte dabei war, dann war das nicht mehr als eine nostalgische Figur. Der hätte auch fehlen können, weil sowieso Zäune drumherum waren und so. Aber für die Touristen, die da durchs alte Land fuhren, war das irgendwie schick, wenn da ein Hirte dabei stand. So, der war eigentlich unwichtig. Damals war das völlig anders. Ich kann mich gut an eine Situation erinnern, wo wir in Israel waren und zwischen Israel und Jericho in diesem Wadi Kelt, wer da mal gewesen ist, der weiß das. Das ist übrigens die Ecke, wo der Mensch unter die Räuber fiel. Das kann man sich heute auch noch vorstellen. Sehr wild romantisch, also kein schöner Ort. Und dann war da so eine Ziegen- und Schafherde ein bisschen gemixt. Und da merkte man einmal, wie wichtig der Hirte ist. Weil erstens gibt es sowieso nicht viel zu fressen für die Tiere. Man fragt sich, wovon ernähren die sich eigentlich in dieser Steinwüste, wenn die da unterwegs sind. Und dann merkst man einmal, der Hirte ist eine ganz, ganz wichtige Person. Weil er die Herde irgendwie zusammenhält, weil er Orientierungspunkt ist in einer für die Tiere gefährlichen Umgebung, damals vielleicht noch mehr als heute. Und Hirten waren, das sagen uns die Zeitgeschichtler, Hirten waren so, ich sag mal, die Letzten in der Anerkennungsreihenfolge, so die Jobs, es gibt ja manchmal so Rankings, nicht, wer so die geachtetsten Berufe hat. Da kommen so Theologen, Pastoren so in der Mitte ungefähr vor. Ne? Politiker ganz am Ende, die armen Leute, denen wird nichts Gutes zugetraut. Vorher sind Gebrauchtwagenhändler, denen wird auch nichts Gutes zugetraut. Weiß nicht, wer ganz oben steht, keine Ahnung. Hirten wären jedenfalls damals ganz am Ende gekommen. Hirten waren keine besonderen Leute. Hirten traute man irgendwie nicht zu. Die waren hartgesotten, die waren, ja, haben sich die Nächte da um die Ohren geschlagen auf den Feldern. Und diese Leute hören als allererste, das waren die Adressaten der himmlischen Herrscher, die mal eben den Himmel geöffnet haben und den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Diese Leute haben es zuerst gehört. Und wir schauen ja auf Jesus ein bisschen anders, weil wir mehr wissen von ihm. Wir kennen sein ganzes Leben und Wirken auf dieser Erde. Wir wissen, was er gemacht hat. Und dann passt das eben dazu, dass der, der mit dem Anspruch kam, sozusagen von Gott gesandt zu sein, in erster Linie sich mit Zöllnern und Sündern abgegeben hat, wo die Frommen sagten, was macht er denn mit dem? Dass er Ehebrecherinnen an sich ranließ, wo die Leute sagten, ja, liebe Zeit, der muss doch wissen, was das für eine Frau ist. Er kann doch kein Prophet sein, weil er sich sonst von dieser Frau distanzieren würde. Der hat die Aussätzigen angepackt, die um die alle einen Bogen machten, weil sie irgendwie erstens dachten, die seien von Gott gestraft und zweitens die Ansteckungsgefahr hoch war. Er hat sich zu den Mühseligen und Beladenen hingewandt. Und auch der Theologe und Pharisäer Nikodemus, der hatte wie Jesus auch keine Berührungsängste. Die Mühseligen und Beladenen, die Menschen, die sozusagen ohne Hoffnung waren in der damaligen Zeit, denen hat Jesus sich zugewandt. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und dazu gehörten die Zöllner und Sünder. Nicht dessen wegen, weil sie das taten, was sie taten. Die haben objektiv Dinge falsch gemacht. Aber weil in ihnen Jesus die Gottesebenbildlichkeit entdeckte. Das ist ja eine uralte Nachricht aus der Schöpfungsgeschichte, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Und ob er unter der Brücke schläft, weil er kein Zuhause hat und weil, ob er nachts von einem Kältebus aufgesammelt wird, weil er nicht weiß, wo er seinen Kopf hinlegen soll zum Schlafen, ob er runtergewirtschaftet ist in seinem Leben oder ob er am Uhlenhorst hinter wunderschicken Hausfassaden wohnt. Gott sieht immer das Herz eines Menschen an. Und die Menschen seines Wohlgefallens sind sowohl die Obdachlosen als auch die Leute, die im Uhlenhorst hinter schicken Hausfassaden leben. Weil er tiefer sieht, weil jeder von uns nach seinem Bild geschaffen ist. Das ist ja ein bisschen schwierige Formulierung, dieses, er schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Aber ohne das jetzt allzu sehr ins Breite zu treten, ist doch damit gesagt, jeder Mensch, egal was er mitbringt, ob er schwarz oder weiß ist, egal ob er Deutsch spricht oder sonst was spricht, egal ob er übers Mittelmeer hierher nach Deutschland gekommen ist oder hier seit ewigen Zeiten in Saus und Braus lebt, egal wer er ist sozusagen ein Mensch, der dem Wohlgefallen Gottes, unter dem Wohlgefallen Gottes ist. Und ich finde, wenn man diese Perspektive entwickelt, und das war offensichtlich eine Perspektive der Weihnachtsgeschichte, weil die Leute, denen das gesagt wurde, waren sozusagen die Niedrigsten der Gesellschaft. Wenn man diese Perspektive entwickelt für Menschen, wie Gott sie offensichtlich hat, dann sieht manches mit einmal anders aus. Liebe, das wissen wir, sucht Nähe. Und Jesus war darum nah bei den Zöllnern und Sündern, weil er sie liebte. Und darum sind die Hirten als die ersten Adressaten dieses gewaltigen Fortissimo himmlischen Gloria, die Menschen seines Wohlgefallens. Diese schlichten, einfachen Leute sind die Menschen seines Wohlgefallens. Es braucht nicht den erlauchten Kreis irgendwelcher frommer, privilegierter Leute, denen dieses Wort dann gilt, sondern es gilt für jeden Menschen, egal wer er ist und wo er lebt, egal was er an Geschichte mitbringt. Also Ehre sei Gott in der Höhe. Das ist unsere Berufung, ihm, Gott, dem Schöpfer aller Dinge, Ehre zu geben. Ihn an die erste Stelle zu setzen. Ihn zentral in unserem Leben zu machen. Und Friede auf Erden. Und das wäre schön, wenn jeder von uns diesen Auftrag sozusagen mitnimmt und sagt, was ist Weihnachten, wenn in meinem Lebenskreis, in meinen Lebensumständen, in meinem familiären, beruflichen, sonstigen Umfeld, ich nicht als ein Friedensstifter unterwegs bin, kann ich Weihnachten noch knicken. Das sind die wesentlichen Dinge und nicht ob Jingle Bells und stille Nacht und leise rieselt der Schnee und das kann man alles vergessen. Friede auf Erden, das ist etwas Entscheidendes. Bei den Menschen sein des Wohlgefallens. Da wünsche ich mir, dass wir diese Perspektive Gottes für die Menschen um uns herum entwickeln. Sie sind alle Menschen des Wohlgefallens Gottes. Alle liebt Gott sie und er möchte, dass sie ja, bei ihm landen. Und vielleicht können wir ja an der einen oder anderen Stelle da ein bisschen Geburtshilfe leisten. Ich möchte beten. Jesus, du lädst uns ein, die wesentlichen Dinge des Lebens in den Blick zu nehmen an diesem Tag. Und das eine ist deine Ehre. Dir gebührt alle Ehre. Du bist der Allmächtige, du bist der Liebende, du bist der Versöhner, du bist der Gedanken der Liebe und des Friedens mit jedem von uns hat. Und ich bitte dich, dass wir Menschen sind, die dir diesen Ehrenplatz, diesen besonderen, diesen ersten, den Prioritätsplatz in unserem Leben einräumen. Und Frieden auf Erden, und das ist nicht zuletzt ganz persönlich gemeint, sind wir Menschen, die Frieden leben, Frieden stiften, in unfriedlichen Zonen als Personen des Friedens reinkommen? Hilf uns, Herr, dass wir Weihnachten realisieren, dass das die wesentlichen Dinge sind, dass dein Friede, den du gebracht hast, wir ausbreiten in unseren Lebenszusammenhängen. Bei den Menschen deines, seines Wohlgefallens. Danke, dass wir dazugehören, dass wir Menschen deines Wohlgefallens sind. Dass das für jeden Menschen gilt, egal ob er heute Morgen im Bett liegt und Gottesdienste uninteressant findet, egal ob er Weihnachten sonst wo verbringt, ist völlig egal. Menschen sind Menschen deines Wohlgefallens, weil du sie alle liebst und geschaffen hast. Und ich bitte dich, dass wir uns dieser Perspektive innerlich und äußerlich anschließen und deine Ehre, deinen Frieden verbreiten in einer Welt, die dich braucht. Amen.